Intuitive Human. Die Kraft menschlicher Intuition. Neue Perspektiven auf Körper, Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung. Von und mit Alexandra Sorgenicht.
Herzlich willkommen zu Intuitive Human. In der letzten Episode habe ich am Ende ja gefragt, was bleibt eigentlich, wenn wir unsere Identität nicht mehr festhalten? Also wer sind wir denn, wenn wir nicht mehr das sind, was wir gelernt haben zu sein? Und genau an der Stelle möchte ich weitergehen, weil sich über diese Fragestellung ein Bereich öffnet, der einen Kern des Menschseins berührt, nämlich die Entwicklung. Also der Moment oder der Zustand, in dem unsere alte Identität nicht mehr trägt, in dem bisherige Selbstverständlichkeiten wegbrechen. Dieser Zustand, der gehört ja zu jeder echten menschlichen Entwicklung oder ist eine Phase innerhalb von Entwicklung. Ja, das ist ein Moment, der sich auch manchmal zeitlich ziehen kann, der nicht leer ist. Ne? Der ist im Gegenteil, der ist sehr dicht, weil alles, was vorher Struktur gegeben hat, jetzt nicht mehr funktioniert. Und alles, was neu entstehen könnte, noch keine Form hat. Und darin liegt immer eine gewisse Schonungslosigkeit, die man auch echt aushalten können muss. Denn da passiert ja ein Bruch in Identität, der sich erstmal nicht stabilisieren lässt. Und die Fähigkeit, diesen Zustand aushalten zu können, die ist entscheidend dafür, ob wir uns wirklich in der Tiefe entwickeln können, also weiterentwickeln können, oder ob wir uns letztlich im Kreis drehen und immer wieder dasselbe erleben, trotz vieler, vieler Mühen vielleicht sogar. Ja, aus dieser Phase, aus diesem Moment heraus entsteht immer quasi von selbst eine organische Bewegung. Die können wir nicht bewusst setzen oder planen. Die kommt quasi, weil etwas in uns nicht stillsteht. Und das Ding ist, dass wir leider durch kulturell festgelegte Narrative darüber, wie Entwicklung verläuft, darauf ausgerichtet sind, diesen Moment, diesen Zustand, diese Phase zu vermeiden. In diesen Narrativen ist gesetzt, was ist eine valide Realität, wie geht Entwicklung, wie sind wir in Entwicklung und wie nicht. Und das macht, dass wir in unseren Prozessen diese Phase nicht einfach erleben, sondern die sofort lesen. Und leider lesen wir die dann häufig als falsch, als Störung, als etwas, das vielleicht sogar ein Zeichen dafür ist, dass etwas nicht gut läuft, gerade mit uns. Und womöglich sogar, dass der Weg, den wir gerade gehen, nicht der richtige ist. Was passiert aus dieser Prägung, aus diesem Narrativ, wenn wir in so einen Moment in unserer Entwicklung kommen, wo das Alte weggebrochen ist, gestorben ist und das Neue noch gar nicht trägt oder sogar noch gar nicht sichtbar ist, bevor wir dann erfassen, wo wir gerade sind auf unserem Weg, was mit uns los ist, also versuchen, das in Ruhe einzuordnen, beginnt häufig schon die Bewertung und leider auch eine Selbstkorrektur. Und das Narrativ, das geht so, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ziel. Und dazwischen liegt ein berechenbarer, ein gerader Weg. Das erscheint ja sehr greifbar und auch kontrollierbar. Und dieses Narrativ ist sehr wirksam im Kontext von Beruf oder Berufung sowieso. Auch in Führungsnarrativen, die linear gedacht sind. Und darüber habe ich in Folge oder Episode 5 gesprochen. Und das Narrativ ist aber genauso wirksam in Räumen, in denen es um Heilung, um Bewusstsein, um Transformation geht. Und dann passiert Folgendes, du hast ein Thema, vielleicht ein schmerzhaftes Thema auch, etwas, was dich beeinträchtigt, vielleicht geht das über Beziehungen oder über deine berufliche Sichtbarkeit oder vielleicht auch über etwas Physisches. Und dann begibst du dich auf deine Reise, du reflektierst, du erkennst, du integrierst und ohne dass dir das so unbedingt bewusst ist, läuft kontinuierlich im Hintergrund die Erwartung mit, wenn ich diesen Weg hier mache, ist mein Thema am Ende gelöst. Also die Erwartung ist häufig, dass etwas weg oder erlöst ist. Einmal als Einschub, natürlich haben wir alle Erwartungen und gehen auch zurecht mit Erwartungen in Ausbildung, in Fortbildung oder in Workshops. Der Punkt ist nur durch dieses Narrativ, es ist ein gerader Weg, ja, Problem, Handlung, Ziel, macht dieses klare Bild, was wir haben von dem Ziel, eine kontinuierliche Störung in einem Prozess, der eigentlich zyklisch und organisch abläuft. Und dann ist es ja auch so, dass an diesem Wunsch nach Einfachheit viele Versprechen, die in der psychospirituellen Szene kursieren, andocken. Du musst nur deine Gedanken richtig ausrichten, du musst nur immer positiv sein, du musst nur die richtige Frequenz halten, du musst nur der Methode ganz genau folgen, dann kommt die Erlösung. Ja, und das Problem ist ja nicht nur, dass diese Versprechen meistens nicht halten, was sie implizieren, sondern vor allen Dingen liegt das Problem darin, dass sie dieses Bild von Entwicklung stabilisieren, das uns letztlich blockiert. Immer wieder wird da die Idee verstärkt, dass es einen linearen Weg gibt, der uns zuverlässig und kalkulierbar, kontrollierbar zu einem gewünschten Zustand bringt. Und das ist so nicht. Das kann ich nach wirklich 25 Jahren intuitive Arbeit ganz klar sagen, das ist so nicht. Ich gebe mal ein Beispiel von mir selbst an der Stelle. Ich war lange in einem bestimmten Bild von mir als spirituelle Lehrerin gefangen. Also ich muss, wenn ich spirituelle Lehrerin bin oder das tue, was ich tue, mit Gruppen arbeite, Intuitionstrainerin bin, dann muss ich verfügbar sein, zugewandt, unterstützend, haltend, also eigentlich vor allen Dingen ein Bild einer Heilerin. Und ich habe damit wirklich seit Jahren gearbeitet. Und im letzten Jahr habe ich sehr klar verstanden, dass meine Aufgabe eine andere ist. Dass es ganz sicher für mich nicht darum geht, permanent zu begleiten, sondern meine Stimme hörbar zu machen, meine Stimme zu setzen und Strukturen zu bauen, in denen Intuition wirklich in die Welt wirken kann. Um das überhaupt zu können, musste ich das alte Bild von mir vollständig loslassen. Und das war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, auch sehr verunsichernd. Das hat sich zum Teil wirklich wie eine Todesbedrohung angefühlt. Nicht rational, nicht faktisch, ne, aber in meinem System. Ich bin da vielen alten Ängsten begegnet, Widerstand im Innen und natürlich auch im Außen. Einfach weil Anteile von mir, die immer schon da waren, aber die ich lange nicht gelebt habe, nicht leben konnte, weil sie in meiner Geschichte abgewertet wurden. Auch in den spirituellen Räumen, in denen ich lange gelernt habe, waren die nicht erwünscht. Das war ein sehr intensiver Prozess, der über lange Zeit diesen Moment des Bruches, das war ein sehr intensiver Prozess, in dem ich über lange Zeit in diesem Moment des Bruches war. Das Alte ist weg oder gestorben, stirbt und das Neue hat noch keine Form. Und es hat ja natürlich auch im Außen Konsequenzen, so eine Bewegung. Ne? Ich bin ja spirituelle Lehrerin, Autorin, aber auch Unternehmerin. Und das bedeutet, Menschen finden sich dann in diesem neuen Raum nicht mehr wieder und gehen. Das ist ja auch gut so. Und die, die genau zu diesem Raum passen, die sind noch nicht da oder nur zum Teil da. Und dann entsteht eine Leere. Und dadurch natürlich auch Druck, emotional und natürlich auch finanziell. Ja, und diese Phase aushalten zu können und halten zu können, ist essentiell. Ja, die Frage ist ja, kann ich in diesem Zustand bei mir bleiben? Kann ich meiner Wahrnehmung, meinem Wissen, meiner Wahrheit trauen, auch dann, wenn sie mich alles kostet, was mir vorher Sicherheit gegeben hat? Und genau mit den Menschen, die das auch kennen, mit denen arbeite ich. Ich arbeite ja mit Frauen und Männern, generell mit Menschen, die führen und gestalten. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Preis bei der eigenen Wahrnehmung und Wahrheit zu bleiben und die eigene Autorität zu setzen, nicht für alle gleich ist. Deshalb öffne ich bewusst für diese Prozesse immer auch Räume nur für Frauen, die führen, die wirklich ihren Walk Your Talk leben. Und dafür öffne ich im Mai das Artemis-Retreat vom 1. bis 8. Mai auf der Halbinsel Pelion in Griechenland. Das ist ein Raum für Intuitive Female Leadership. Der Raum ist für Frauen, die in ihrer Autorität stehen und die bereit sind, sich in diesen Prozessen, die ich gerade beschrieben habe, wirklich zu begegnen. Wenn du beim Zuhören merkst, das ist genau mein Thema, würde ich mich sehr freuen, dich auf diesem Retreat begleiten zu dürfen. Das Narrativ, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, also das Narrativ, das uns blockiert, das ist eingebettet in eine grundsätzliche patriarchale Erzählung darüber, wie Leben funktioniert, was Menschsein ist und was richtiger oder falscher Ausdruck eines menschlichen Entwicklungsweges ist. Heute, an diesem Tag, an dem diese Episode von Intuitive Human veröffentlicht wird, ist Ostern. Ein uraltes Fest. Also der Hase ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol. Hasen haben sehr viel Sex und haben immer sehr viele Hasenbabys. Oder auch das Ei, das das kosmische Ei ist, in dem immer aus der Dunkelheit kontinuierlich neues Licht, neues Leben entstehen kann. Ich gehe jetzt einmal in die christliche Ostergeschichte auch rein, weil ich es so spannend finde, was aus dieser ursprünglich sehr klaren Beschreibung von echter Entwicklung passiert ist. Die Geschichte von Jesus' Kreuzigung und Auferstehung, die beginnt ja mit dem Konflikt, dass Jesus und seine Apostel und Apostelinnen sich in einer Zeit und in einem Raum bewegen, in dem religiöse und politische Ordnung eng miteinander verwoben sind. Und die predigen ja nicht nur, sondern die verschieben auch Deutungshoheit. Im frühen Christentum wird ja von einem Reich Gottes gesprochen, das nicht über Institutionen vermittelt ist, sondern im Menschen selbst erfahrbar ist. Jesus und seine Apostel und Apostelinnen waren einer inneren Wahrheit verpflichtet und haben damit mehr oder weniger indirekt die bestehende Ordnung gefährdet. Und Jesus wurde in einem Scheinprozess zur Kreuzigung verurteilt. Die Kreuzigung ist öffentlich, die wirkt natürlich abschreckend, auch weil das Sterben sich hinzieht. Und am Karfreitag, oder das, was dann später der Karfreitag wird, stirbt Jesus am Kreuz. Da sind einige Frauen dabei, Maria, seine Mutter, Maria Magdalena und weitere Frauen, die ihm gefolgt sind, die bleiben. Viele der männlichen Jünger, die fliehen, es sind die Frauen, die aushalten, die bezeugen und die trauern. Nach seinem Tod wird dann der Körper vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gelegt und das Felsengrab wird verschlossen. Dann kommt der Samstag. Und an dem passiert in der Erzählung eigentlich nichts. Ja, der wird mehr oder weniger übergangen. Da passiert nichts Sichtbares, kein Wunder, keine Bewegung. Der Körper liegt im Grab. Und die, die zurückbleiben, die sind in einem Zustand zwischen Schock, Trauer und Leere. So alles, was vorher da war, ist abgebrochen und nichts fängt diesen Bruch auf erstmal. Ja, an diesem Samstag passiert nichts. Es gibt keine Erklärung, keine Richtung. Und dann am dritten Tag, der dann später zum Ostersonntag geworden ist, da gehen die Frauen zum Grab. In den Evangelien sind das Maria Magdalena und andere Frauen. In den Evangelien ist das Maria Magdalena mit anderen Frauen zusammen, die früh am Morgen zum Grab gehen, um den Leichnam nochmal zu salben. Und die finden das Grab offen. Der Stein ist weggerollt und der Körper ist nicht mehr da. Das kreiert Verwirrung und Irritation. Natürlich. Ne? In einigen Erzählungen erscheinen dann auch Engel oder Gestalten, die sagen, dass Jesus nicht mehr hier ist. Und sagen, dass er lebt, also maximale Verwirrung. Maria Magdalena ist dann die, die bleibt, die Einzige, die bleibt, die weint und trauert. Und begegnet dann einer Gestalt, die sie zunächst nicht erkennt. Und erst als sie von dieser Gestalt angesprochen wird, als ihr Name fällt, erkennt sie ihn, erkennt sie Jesus. Und diese Szene, die ist wirklich entscheidend in dieser Geschichte, das ist ein Moment des Erkennens, der Zeit braucht. Ja, Maria Magdalena wird Zeugin dieser Auferstehung des Neuen. Ja, und sie ist auch diejenige, die das dann sieht und die das dann im weiteren Verlauf weiterträgt. Und diese Geschichte, die ich jetzt so runtergebrochen erzählt habe, die erzählt eigentlich sehr genau, wie echte Entwicklung prozesshaft organisiert ist. Wir folgen einer inneren Wahrheit, dann stirbt eine alte Form. Es entsteht ein Bruch, der nicht kontrolliert werden kann. Da kommt Trauer, Irritation, Verwirrung, Angst. Und dann entsteht eine Leere, die nicht greifbar ist. Und schließlich, wenn wir da bleiben, eine neue Bewegung, die wir zunächst nicht greifen können. In dieser ursprünglichen Erzählung liegt kein Ziel, das erreicht werden soll, sondern es wird ein Durchgang beschrieben, der sich vollzieht. Eine Veränderung, die im Gehen, im Dableiben, im Sein, in der Erfahrung entsteht. Ja, genau darin liegt die ursprüngliche Kraft. Das ist die Wahrheit über Entwicklung. Und was ist dann passiert? Dann wurde die Geschichte umgedeutet in den laufenden Jahrhunderten immer mehr. Die Bibel wurde, glaube ich, insgesamt 44 Mal umgeschrieben. Die Geschichte wurde verzerrt und in den Dienst von bestehenden Machtinteressen gestellt. Die patriarchale Deutung dieser Geschichte geht so: Jesus hat sich für uns Menschen geopfert. Er ist für deine Sünden gestorben. Wir stehen in Jesus Schuld. Der Tod ist keine existenzielle Erfahrung mehr, sondern wird innerhalb einer moralischen Kategorie gedeutet. Etwas im Menschen ist falsch und das Falsche muss eingeordnet, benannt und letztlich behoben werden. Und für dieses Falsche ist Jesus der Erlöser. Mit dieser Umdeutung verschiebt sich der gesamte Fokus der Erzählung. Jesus ist dann nicht mehr derjenige, der einen Weg durchlebt, gemeinsam mit anderen, sondern derjenige, der etwas für andere vollzieht. Sein Tod wird zum Opfer erklärt und dieses Opfer bekommt nochmal die eindeutige Funktion. Es dient der Erlösung der schuldigen und sündhaften Menschen. Und das hier kreiert diese klare Struktur. Es gibt einen falschen Ausgangszustand, mein Thema, mein Problem, und es gibt ein richtiges Ziel. Und es gibt einen klaren Weg, der dazwischen liegt. Und dieser Weg ist nicht offen, der ist festgelegt. Und er kann nicht vom Menschen selbst erschlossen werden. Das ist ja auch das, was dann weiter erzählt wird. Weil der Mensch ja sündig ist, kann er sich diesen Weg nicht selbst erschließen. Er muss vermittelt werden. Und im patriarchal organisierten Christentum ist diese Vermittlung konkret über männliche Machthaber organisiert. Priester, Pfarrer, später dann der Papst und generell die kirchliche Hierarchie, die übernehmen diese Rolle. Die definieren, was wahr ist, was als Wahrheit gilt. Die legen fest, was Sünde ist und was nicht. Und die entscheiden auch, was richtiges Verhalten ist und was Abweichung ist. Das heißt, diese Machtinhaber sind diejenigen, die den Zugang zur Erlösung verwalten. Also dieses Narrativ erzeugt klare Abhängigkeit. Der Mensch ist eben nicht mehr in direkter Beziehung zum eigenen Leben. Und der Mensch steht auch nicht mehr in direkter Beziehung zum Göttlichen, das, was Jesus und die Apostelin ja gepredigt hatten. Diese Beziehung ist gebrochen und die muss wiederhergestellt werden. Und das kann sie nur über Instanzen, die über gut und schlecht, falsch und richtig urteilen. Das heißt also, Wahrheit und Entwicklung, das wird nicht mehr individuell erfahren, sondern hierarchisch vermittelt. Und diese Vermittlung ist auch gebunden an Gehorsam. Denn wenn es einen richtigen Weg gibt, dann muss dieser Weg eingehalten werden. Und wenn es ein definiertes, richtiges Ziel gibt, dann muss man sich daran ausrichten. Und wenn es Instanzen gibt, die diesen Weg kennen, dann entsteht automatisch ein Gefälle zwischen denen, die wissen, und denen, die folgen müssen. Diese Erzählung mit dieser Festlegung ist in uns allen so lange aktiv, bis wir einen Wege gefunden haben, um diesen Zustand des Bruches, diese Leere, diese Angst, dieses, ja, in gewisser Weise auch Chaos, annehmen zu können und damit zu sein. Solange wie wir glauben, dass das etwas ist, was so schnell wie möglich überwunden werden muss, blockieren wir uns selbst. In meiner Arbeit versuche ich ja immer und immer wieder, diese Bewegung aufs Neue einzuladen. Und früher oder später höre ich immer dieselbe Frage. Wann hört das auf? Wann wird es ruhig? Wann bin ich fertig? Wann bin ich endlich durch? Könnte man auch übersetzen mit, wann ist das endlich weg? Und die Antwort, die ich wirklich immer darauf gebe, die klingt für viele im ersten Moment weder befriedigend noch beruhigend. Ich sage immer das Gleiche. Wenn es gut ist, wenn Entwicklung wirklich stattfindet, dann hört das, nämlich Entwicklung, nie auf. Und es geht immer so weiter. Ich ernte nicht unbedingt immer Begeisterung. Und weil Intuition die Stimme der Seele ist, können wir uns nicht mit ihr befassen, ohne uns mit dem Göttlichen generell und auch mit dem Göttlichen in uns zu befassen. So, wenn Menschen anfangen, mit mir zu arbeiten oder sich überlegen, mit mir zu arbeiten, fragen die ganz häufig, muss ich denn an Gott glauben, um meinen Weg hier mit deiner Begleitung gehen zu können, meine Arbeit machen zu können? Und ich sage dann immer zuerst nein und im zweiten Atemzug, was ist denn für dich das Göttliche? Und genau darum wird es in der nächsten Episode gehen. Ich danke dir fürs Mitdenken und bis nächste Woche. Bis dahin, sei gut zu dir.
Das war Intuitive Human, die Kraft menschlicher Intuition. Von und mit Alexandra Sorgenicht.